Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich auch wieder hier sein darf, bei euch, dass ihr hier seid. Der Klaus hat schon gesagt am Anfang, hat auf etwas hingewiesen, ist mir jetzt gerade eingefallen. Was ist denn der häufigste Vers in der Bibel? Dankeschön. Fürchtet euch nicht. Weil er gesagt hat, wir brauchen hier ohne Furcht in diese Stunde hineinzugehen. Ne? Deswegen habe ich das jetzt gerade aufgegriffen. Sehr gut. 365 Mal, manche sagen auch 360 Mal. Ja. Wir brauchen uns tatsächlich auch nicht zu fürchten, wenn wir beim Herrn sind. Wir wollen uns heute Nachmittag unterhalten über das Thema der Endzeitwehen. Ich habe es mal so betitelt, die Endzeitwehen nehmen zu. Das kriegen wir alle mit, das wissen wir alle, das sehen wir alle. Die große Frage ist nicht, wann kommt die nächste und wie lange geht es noch, sondern sind wir vorbereitet? Das ist auch der Untertitel, ne, dieses Vortrages. Sind wir vorbereitet? Und wenn ja, sind wir auch genug vorbereitet? Ich selber habe feststellen müssen, wenn man sich das mal hinterfragt, dass da große Lücken noch klaffen in dieser Vorbereitung auf diese Endzeitwehen. Ich möchte mit uns am Anfang, auch nachher noch, insgesamt drei größere Abschnitte lesen, die zu diesem Thema in unserem Wort stehen. Wir wollen anfangen gleich direkt mit dem Matthäusevangelium, Kapitel 24. Da geht es um diese Endzeitwehen. Dann als nächstes werden wir dann in Lukas, Kapitel 17, lesen, noch einen größeren Abschnitt. Ich lese es uns. Gerne dürft ihr mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Matthäus 24, ab Vers 3 bis Vers 14. Dort heißt es, überschrieben ist es der Anfang der Wehen, dort heißt es, als er aber auf dem Ölberg saß, der Herr Jesus, traten die Jünger zu ihm besonders und sprachen, sage uns, wann wird das alles geschehen und welches wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Sehet zu, erschrecket nicht, denn es muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich wieder das andere erheben und ein Königreich wieder das andere. Und es werden hin und wieder Hungersnöte, Pest und Erdbeben sein. Dies alles ist der Wehenanfang. Alsdann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Völkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Aber auch, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, zum Zeugnis allen Völkern, und dann wird das Ende kommen. Ja, ich kann es nicht auslegen, Vers für Vers, diesen Abschnitt. Sicher kennen die meisten ihn. Es ist wichtig, immer mal zu hören und zu lesen, was hat der Herr Jesus selber zu diesem Ganzen gesagt. Und der Herr Jesus, er macht hier in diesen 14 Versen einen Bogen, ja, insgesamt 2000 Jahre schon überspannt. Das heißt, hier geht es einmal um die direkt bevorstehenden Ereignisse, so wie in die Jünger ansprechen, das heißt auf die Zerstörung Jerusalems, weil vor dem dritten Vers spricht er ja an, dass hier kein Stein auf dem anderen bleiben wird bei dem Tempel. Und von diesem Ereignis kommen wir dann bis zum Vers 14, wo es darum geht, wann das Ende kommen wird. Und hier nennt er auch zwar keinen genauen Zeitpunkt, aber eine wichtige Voraussetzung, nämlich das Evangelium vom Reich, das auch wichtig ist, wird in der ganzen Welt gepredigt werden zum Zeugnis allen Völkern. Und wenn das passiert ist, dann wird das Ende kommen. Also das heißt, er gibt auch hier einen Hinweis, dass solange das Evangelium vom Reich noch nicht alle Völker erreicht hat, wird das Ende noch nicht kommen. Ja? Jetzt wollen wir aber nicht spekulieren, wann das Ende kommt, deswegen sind wir nicht zusammengekommen, sondern wir wollen einfach jetzt mal sehen, was damit gemeint ist, wenn er spricht von den Wehen. Er sagt, das ist eines der Wehen Anfang. Und er spricht dann an Kriege, er spricht an Kriegsgerüchte, er spricht an dort auch Hungersnöte, Pest und Erdbeben. Es erinnert uns auch, wenn wir jetzt in die Offenbarung schauen, an die Siegel, die da gebrochen werden, wenn diese Reiter kommen. Ja? Auch da ist die Rede von dem roten Reiter, der die Kriege bringt, ja? Der das Blut bringt, der schwarze Reiter, der die Inflation bringt, die Teuerung bringt und dann eben auch noch der fahle Reiter am Ende, der den Tod bringt durch Seuchen und so weiter. Das gehört alles auch zusammen und all diese Dinge, mit denen sind wir auch schon konfrontiert worden und wir sind jetzt in der Lage, mal 2000 Jahre zurückzuschauen und dann sehen wir, dass dort einiges geschehen ist in diesen Jahren. Das heißt, hier sind schon etliche der Wehen eingetreten und wir wissen nicht, wie viele noch kommen werden, aber eins ist klar und eins dürfen wir ganz gewiss sein, wir sind, die Zeit ist ganz kurz vor dem Ende. Die Zeit ist nahe, dass dieses alles, was der Herr Jesus prophezeit hat, auch über die Propheten dann auch Wirklichkeit wird. Da stehen wir jetzt an dieser Stelle und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir auch irregeführt werden, denn es ist das Erste, was der Herr Jesus gesagt hat, je länger die Zeit fortschreitet, umso größer ist die Verführung, umso größer ist die Irreführung, umso größer sind die Lügen, die in dieser Welt herrschen. Wir haben es ja heute Morgen auch schon gehört und wir haben auch schon gesungen, diese Lügen, sie überschwemmen uns sozusagen mit einer Flut in jeder Nachricht, in jeder Nachricht kann man sagen, Information, die da draußen in der Welt umhergeht, müssen wir davon ausgehen, dass nicht alles wahr ist, was da gesagt wird. Manchmal ist es alles falsch sogar und es ist alles eine Lüge. Also da müssen wir gewappnet sein. Das heißt, das gehört auch mit zu dieser Vorbereitung hinzu. Wenn ich jetzt gerade die Pferde angesprochen habe, die dann in den Siegelgerichten dann vorkommen, dann habe ich jetzt das weiße Pferd ausgelassen. Viele, es gibt ja da unterschiedliche Meinungen. Manche denken ja, das ist das Evangelium, ja, das dann über die Welt ausgebreitet wird. Kann man auch so auslegen. Aber ich denke, dass wir hier in Mehrheit das anders auslegen, nämlich dass es auch das eine Verführung ist. Und nicht umsonst hat dieser weiße Reiter auch einen Pfeil und Bogen auf dem Rücken. Das heißt, es ist eine Waffe, die aus dem Hinterhalt praktisch abgeschossen wird. Damals gab es ja noch keine Gewehre in dem Sinn, ja, aber es gab Waffen, ne, die aus der Ferne kommen, die man nicht sieht, ja, und die eventuell auch von hinten dann eben jemand treffen können. Ja. Also da ist die Verführung dann schon mit genannt. Also es geht um Verführung und es geht um Verfolgung. Verfolgung, auch das wird hier angesprochen, das spricht der Herr Jesus auch direkt an. Und ich will gerade mal einen Vers lesen zur Verfolgung, denn das ist ja auch ein Thema, was in unseren Breitengraden oder in unseren Kreisen nicht unbedingt jetzt präsent ist. Das heißt, wir haben jetzt hier keine Verfolgung zu erleiden, hier in unserem Land, momentan noch nicht, aber es kann durchaus sein, dass diese Verfolgung eben auch kommt, und beziehungsweise sie wird auch kommen. Und das sagt uns auch die Schrift hier ganz klar, 2. Timotheus, Kapitel 3. Moment, jetzt habe ich 3, Vers 12 ist es, glaube ich. 2. Timotheus 3, 12, da heißt es, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Das sagt Paulus in seinem Brief an den Timotheus, wo er ihm noch letztmalig vor seinem Ableben dann nochmal die wichtigsten Ratschläge gibt. Alle, die gottesfürchtig leben in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Also da wissen wir, dass auch das noch auf uns zukommt. Wir wollen einen zweiten Abschnitt lesen, weil ich will das nicht auf die Einzelheiten jetzt hier in diese Verse eingehen, sondern so wie es auch der Bruder Sascha heute Morgen gesagt hat, auch hier geht es darum, das große Bild erstmal zu sehen, damit man sich nicht in den Details verliert. Ja? Aber wir werden dann natürlich auch noch auf gewisse Details zu sprechen kommen in Bezug auf unser Thema. Aber erstmal wollen wir das große Bild nochmal ein bisschen vervollständigen. Deswegen lesen wir einen zweiten Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, und zwar aus dem Kapitel 17, Die eigentliche Parallelstelle in Lukas ist ja Matthäus 24, das 21. Kapitel. Aber in Lukas 17, ab Vers 20, geht es auch um genau diese Zeit, in der wir jetzt leben. Ab Vers 20 lese ich da. Lukas 17, Vers 20 bis 29. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, wir erinnern uns eben, das Evangelium vom Reich Gottes soll ausgeteilt werden bis zum Ende, da antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könne. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohnes zu sehen. Und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe hier oder siehe dort. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Das haben wir dann kurz danach ist es geschehen. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Und an dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Und hier spricht der Herr das an, was auch schon seit 2000 Jahren im Grunde sich abspielt, ja, auf dieser Welt. Nämlich, dass die Menschen in einer Sorglosigkeit vor sich hin leben. Und hier sind nicht nur die Ungläubigen gemeint, hier sind alle Menschen gemeint. Insbesondere auch, ja, die Christen. Und das ist eine große Gefahr auch in unserer heutigen Zeit. Noah, er hat die Arche gebaut, er hat über 100 Jahre, ich glaube 120 Jahre, war er zugange, ja, und hat dieses Schiff, diese Rettungsarche gebaut und ist dort bestimmt auch verspottet worden. Während in der Zwischenzeit haben wir auf der Erde so schlimme Zustände geherrscht, dass Gott alle Menschen vernichten wollte. Also es war mit Sicherheit mindestens so schlimm, wie dann später in Sodom und Gomorra, was auch als Beispiel anführt. Also wir haben dort eine Sorglosigkeit gesehen und wir haben ja auch gestern schon einen Vortrag gehört über Narzissmus, über Selbstliebe und alle diese Dinge. Die Menschen schauen nur auf sich, sie haben gar nicht gemerkt, ja, dass da Gefahr in Verzug ist und haben alles beiseite gewischt, haben alles beiseite gelegt, gar nicht ernst genommen und wahrscheinlich hätte sie heute, wenn es in der heutigen Zeit wäre, dann hätte sie wahrscheinlich zum Noah gesagt, das war wahrscheinlich der erste Verschwörungstheoretiker, der gesagt hat, hier wird alles untergehen, deswegen sorge ich schon mal vor und er ist dann halt eben nicht ernst genommen worden. Deswegen sind auch nur er und seine Söhne und die jeweiligen Frauen in diese Eiche hineingegangen, die der Herr selbst von außen verschlossen hat. Und dann sind alle anderen Menschen ums Leben gekommen. Und das Gleiche sehen wir auch heute. Diese Sorglosigkeit, die wir in dieser jetzigen Zeit, ganz aktuell, ich will mal sagen, seit dem Ende des letzten Krieges, also seit 1945, da war dieser Zweite Weltkrieg zu Ende und ab da ist eine Zeit jetzt, hat eine Zeit begonnen, die in der Weltgeschichte ohne Beispiel ist, die ist absolut einmalig, denn insbesondere in Bezug auf unsere Breitengrade, wo wir leben, hier in Mitteleuropa, dass hier kein Krieg war, dass hier ausschließlich Frieden war, dass die Menschen, dass es den Menschen gut ging, ja, am Anfang haben sie natürlich auch schwer zu arbeiten gehabt, aber sie haben auch gearbeitet. Viele haben am Anfang auch in den 50er Jahren zu Gott wieder gefunden. Dort war ja auch unter anderem der Evangelist Wilhelm Busch dann tätig. Ja, zum Beispiel, ja, dort sind viele Menschen auch wieder zur Gottesfurcht zurückgekehrt, will ich mal sagen, nach den 20er Jahren und nach den Kriegsjahren. Aber all das ist jetzt inzwischen auch wieder Makulatur, es ist wieder verloren gegangen. Ja, aber wie gesagt, diese 80 Jahre, die wir da hinter uns haben jetzt, ja, und alle von uns, die wir hier sitzen, haben diese gute Zeit sozusagen auch mitgemacht. Aber sie war auch nur gut äußerlich. Sie war nur gut wirtschaftlich. Sie war, man lebte im Wohlstand, ja. Ob sie geistlich so gut war, das sei nochmal noch dahingestellt. Das war sie nämlich eben nicht. Aber, und das haben viele Menschen nicht gemerkt. Und wir sehen heute, welche Ergebnisse dieses Gift zum Beispiel der Frankfurter Schule, ja, die sogenannten 68er, da ist jetzt ja gerade wieder einer dieser Philosophen da verstorben gerade, Habermas, glaube ich, war es, ne? Und Adorno ist schon länger gestorben und wie es alle heißen, ja. Das war ja ein geistliches Gift, was sie dort in diese Gesellschaft hineingebracht haben, mit voller Absicht, ja, um einfach auch diese christlichen Grundwerte zu zerstören. Und es ist ihnen leider auch gelungen, wenn man heute in diese Welt hineinschaut. Das heißt, dieses christliche Abendland, ja, so ist es, wird es immer noch bezeichnen, diese Werte haben wir immer noch irgendwo, ja, aber haben es auch unsere Enkel schon, haben es auch unsere Kinder noch, das ist die Frage. Und viele Menschen haben es auch so verloren, auch wenn sie schon älter geworden sind. Ja. Von Gott will niemand mehr was wissen, ja. Es geht allen ja auch so gut und das ist eben diese Sorglosigkeit, die hier angesprochen wird. Mit dem Beispiel von Noah, das der Herr hier bringt. Aber das Beispiel von Sodom ist ja noch schlimmer. Denn dort haben wir, daher kommt ja der Begriff Sodomie, ne, aus Sodom. Wir sehen dort diese ganzen sexuellen Verfehlungen, die dort waren, was ja im Grunde auch ein Kennzeichen des Satanischen ist. Das war auch bei Noah schon so in dieser Zeit, aber das war bei Sodom und Gomorra dann ganz extrem. Und wir haben ja auch da auch Andeutungen und haben ein Beispiel, als ja die Bevölkerung oder selbst die Schwiegersöhne von Noah ja eben auch die Engel, die Noah praktisch abgeholt haben, ja, angreifen wollten, sie wollten sie vergewaltigen, ja, und so weiter. Also das ist ja schon ein Hinweis darauf. Und wir wissen auch, dass Abraham mit Gott gehandelt hat wegen den Bewohnern von Sodom und Gomorra. Und er hat so heruntergehandelt, weil er am Anfang hat gesagt, Mensch, wenn 50 Menschen dort gerecht sind, dann verschont Gott diese Stadt. Und dann hat er ihn heruntergehandelt auf 10. Aber selbst 10 waren es nicht. Wir wissen es, es war dann letztlich nur Lot selber und selbst seine Frau, die mitgegangen ist, ja, die ist auch dann zur Salzsäule erstarrt. Wir kennen diese Geschichte. Es ist absolut traurig, wenn man dann davon ausgeht, dass es eine Stadt ist, wie es Pforzheim ungefähr, mit 100, 120.000 Einwohnern. Und da ist kein einziger Gerechter drin gewesen, außer diesem Lot. Ja. Im Gegenteil, schlimmste Verfehlungen und so weiter. Also das heißt, wir sehen hier, das geht also auch einher, diese Wehen, das, was von außen auf die Menschen als Bedrängnis zukommt, wie Kriege, ja, wie andere Dinge, die ich nachher noch jetzt hier nennen werde, das sind die äußeren Dinge, aber auch von innen her ist die Gesellschaft ja, angegriffen worden und ist jetzt momentan in einem Zustand, ich will mal sagen, der eigentlich keine Hoffnung macht, dass diese Gesellschaft sich da wehren kann gegen eine Übernahme, eine feindliche Übernahme, wie man sagen, von totalitären Atheisten, Nihilisten, Sozialisten und so weiter. Da wird kein Widerstand da sein, ja, in der Masse. Das haben wir ja auch gesehen bei der Corona-Krise. Und wir sehen also auch da eine massive Gutgläubigkeit gegenüber, ja, oder Interessenlosigkeit oder wie man es auch nennen will, Ignoranz, ja, gegenüber diesen, in Anführungszeichen, schlechten Nachrichten, gegenüber diesen Gefahren, in denen wir uns befinden, wird gar nicht beachtet, ja. Und deswegen sind wir also schon extrem weit fortgeschritten und es betrifft jetzt nicht nur Deutschland, sondern es betrifft die ganze westliche Welt, würde ich mal sagen, ja. Wir sind jetzt da klar in Deutschland, ja, mittendrin auch. Uns betrifft es insbesondere noch, ja, aber es betrifft natürlich auch die ganze USA, ja, zum Beispiel, die auch zu dieser westlichen Welt gehört. Auch dort ist die Sorglosigkeit ja noch viel größer teilweise. Ja. Und die Verführung, die kommt auch meistens aus der Übersee, eben weil dort eben der Feind auch sitzt. Wir haben einen Feind und dieser Feind, er ist derjenige, der auch diese Wehen damit veranlasst. Es ist nicht so, dass das alles jetzt von Gott direkt kommt, sondern Gott, haben wir auch gestern schon drüber diskutiert, Gott lässt es zu. Er lässt den Menschen in seiner Sünde einfach machen. Und dann passieren diese Dinge, die jetzt gerade auch passieren und die in den letzten Hunderten von Jahren auch passiert sind. Das Ziel des Feindes. Das Ziel des Feindes ist, das Ziel Gottes zu verhindern. Was ist das Ziel Gottes? Was ist das Ziel Gottes mit uns, mit seiner Welt, mit dem, was er uns auch vorgegeben hat? Das Endziel unseres Glaubens, so sagt es Petrus, ja, ist der Seelenseligkeit, dass wir selig werden. Das Endziel Gottes ist, dass er sein Reich aufrichtet und dass wir Bürger dieses Reiches werden. So viele Menschen wie möglich. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist sein Wille. Ja. Das errettet werden bedeutet nichts anderes, wie einzugehen in das Reich Gottes hinein, so wie es uns auch in den Briefen und überall gesagt wird. Und auch hier haben wir jetzt zweimal auch vom Reich Gottes gelesen. Das Reich Gottes, das ist das Ziel des Herrn. Das ist das Ziel Gottes, dass wir dort hineinkommen. Und das Ziel des Feindes ist es, das zu verhindern. So kann man das eigentlich, das ganz große Bild eigentlich beschreiben. Das ist das, was jetzt hier momentan passiert. Und was sind das für Dinge, die jetzt uns als Wehen hier entgegentreten? Ich will mal sagen, wir betrachten vielleicht gerade mal die letzten 30, 40, 50 Jahre. Also in diesem Zeitraum, wo jetzt nach dem Krieg die große, dieser Krieg, ja, dieser Zweite Weltkrieg, es war die letzte große Wehe, kann man sagen, ja, die über die Menschen gekommen ist. Millionen von Menschen sind ums Leben gekommen, hunderte von Millionen, auch im Nachgang noch, ja, wenn man daran denkt, was da in den kommunistischen Ländern alles passiert ist, ja, dann noch die Kulturrevolution von Mao in China, die ja in 1949, glaube ich, begonnen hat, dann in den Gulags von Stalin und den Nachfolgern von den Bolschewisten und so weiter, Millionen und Abermillionen umgekommen. Und natürlich auch durch die Kriegsereignisse selber. Ja. Und immer dort, ja, wenn Kriege entstehen, wenn Menschen getötet werden, dann ist der Feind am Werk. Es ist nicht Gottes Werk. Denn auch die Feinde, das muss man auch mal ganz klar sagen, wir befinden uns hier und heute und seit 2000 Jahren schon im neuen Bund. Der Herr Jesus hat diesen Bund, diesen alten Bund beendet. Das ist das Zeugnis der Schrift. Und er hat einen neuen Bund geschaffen. Und das Maß der Dinge ist er selber als unser Vorbild. Er ist der Friedefürst, so ist er schon angekündigt worden bei Jesaja. Er ist derjenige, der Friede bringt. Er ist es. Menschen bringen keinen Frieden. Gottlose bringen keinen Frieden. Sie bringen Krieg. Ein Mensch ist gerade in der Lage, ein sündiger Mensch, Frieden zu bringen. Weder für sich selbst, vielleicht mal für eine kurze Zeit, aber das ist dann eine Täuschung, die dann auch endet, aber schon gar nicht für ein Volk, für ein Land oder dergleichen. Deswegen finden auf der ganzen Welt Kriege. Deswegen haben wir heute die höchste Anzahl an Verfolgungen von Christen in dieser Welt. Und es ist ja paradox, wenn man sich überlegt, dass diejenigen, die für den Frieden sind, die den Herrn Jesus vertreten, die dem Herrn Jesus bezeugen, denn das ist ja unsere Aufgabe, Zeuge zu sein, ja, laut Apostelgeschichte. Ne? Ihr werdet Zeuge sein in dieser Welt für mich. Das ist unsere Aufgabe. Und wir sollen Friedensbringer sein. Und die, die den Frieden bringen wollen, den wahren Frieden, die werden getötet. Und da weiß ich doch ganz klar, wenn die verfolgt werden, wer dann auf der anderen Seite ist. Was ist passiert in dieser Zeit jetzt? In dieser relativ kurzen Zeit letzten 50 Jahre oder dergleichen, wenn man das jetzt so will. Da ist jetzt, wie gesagt, diese Kulturrevolution gekommen. Das sind jetzt praktisch von den Wehen nochmal so Unterwehen, so würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also das sind dann nochmal Dinge, die so schubweise, wir werden uns mehrere Dinge jetzt angucken, die ihr alle kennt. Ja? Das sind nichts anderes wie Schübe, um immer wieder einen Schlag zu versetzen. Ja? Der Wirtschaft, der Kultur, der geistlichen Verfassung der Menschen, ja, all diese Dinge, das geht immer schubweise, es kommt nicht alles auf einmal. Einer dieser Schübe, der da gekommen ist, war, wie gesagt, diese Kulturrevolution, diese Umorientierung oder Umprogrammierung des deutschen Volkes, was ja auch schon durch verschiedene Pläne da eben auch festgelegt wurde, schon nach dem Krieg oder vor dem Krieg schon festgelegt wurde. Da werde ich morgen Abend noch mal ein bisschen mehr darüber sagen. In die Details kann ich da jetzt nicht eingehen. Morgen haben wir's ja, gehen wir noch mal in das Detail ein, warum diese Kriege überhaupt erfolgt sind und wer dahinter steckt, in welcher Form. Aber jetzt wollen wir uns einfach mal nur anschauen, dass diese Wellen, die einfach diese Tatsache, die da ist, ne, gegen die man auch Vorbereitungen treffen soll. Also, da ist dann diese geistliche Angriffe, ne, die wir haben. Unsere Kinder, wenn man heute, viele von euch sind ja auch jetzt gerade in dem Bereich auch tätig oder waren das als Erzieherin oder so, ist ja fürchterlich, ne, was heute da vorgeschrieben wird für den Kindern. Ne? Also die Kinder können gerade machen, was sie wollen. Ja? Man darf nichts mehr wehren. Das ist eigentlich auch das satanische Motto, tu, was du willst. Ja? Das hat damals der Alex Crowley schon publiziert. Das war sein Hauptmotto, der größte Satanist, ja, des letzten Jahrhunderts. Tu, was du willst. Und genau so sollen unsere Kinder heute erzogen werden. Kinderrechte. Ja? Ich kann machen, was ich will. Ja? Das ist satanisch. Wenn jeder macht, was er will, haben wir Anarchie. Ja? Und keiner macht was dagegen. Ein ganz großer Wehe oder Welle, ich kann man auch als Wellen bezeichnen, hatten wir Anfang des Jahrtausends. Das war dann das war 9/11. Ja? Also 9/11, das war der Beginn des Ausrufes, offiziell ausgerufen worden, ja, die Achse des Bösen. Ja. Also da wurde auf einmal eine Achse des Bösen da ins Leben gerufen. Das hat kein Mensch vorher diesen Begriff gekannt. Das ist aber auch alles geplant. Ja. Ich meine, 9/11 ist natürlich das waren natürlich jetzt keine 10 Leute aus irgendwelcher Höhle in Afghanistan, die das gemacht haben, sondern das war von langer Hand geplant, ja, und ist eine dieser Wellen, die ganz klar darauf abzielt, auch Dinge vorbereitet hat, die wir heute erleben. Dann ist kurze Zeit später sind die Kriege im Irak ausgebrochen, die Nahostkriege sind ausgebrochen, alles mit dem Hintergrund oder mit der Begründung, ja, das sind die Bösen, die Achse des Bösen, die gehört dazu, die müssen wir jetzt bekämpfen. Ja. Damit ist dann der große, will ich mal sagen, Konflikt erstmal geschaffen worden zwischen der islamischen Welt und der christlichen Welt. Der war ja vorher gar nicht da. Es waren zwar zwei Welten, die komplett natürlich nicht kompatibel sind, aber es war keine kriegerische, Stimmung da. Ja. Die ist dadurch dann erst aufgekommen. Die ist gemacht worden, auch durch Lügen. Wir erinnern uns vielleicht noch an den amerikanischen Außenminister, der dann gesagt hat, im Irak werden irgendwelche Kinder Babys da umgekommen und deswegen müssen wir jetzt angreifen. Ja. War eine Lüge, haben sie ja später auch zugegeben, ja, aber die Menschen vergessen das relativ schnell. Also Krieg ist immer verbunden mit Lüge, Propaganda und Lüge. Deswegen sollte man da auch gar nicht so tief reingehen und sich da jeden Tag beschallen lassen mit dieser ganzen Propagandamaschine. Aber es ist geschehen hier, also diese Irakkriege sind ins Leben gerufen worden. Später sind dann noch dieser arabische Frühling, so wurde es genannt. Ja? Also das heißt, da hat das Verteidigungsbündnis, ne, das ja niemals einen offensiven Krieg macht, die NATO, ja doch dann eingegriffen, ja. Die Jugoslawienkriege waren in den 90er Jahren noch, ja, das war ja auch so eine Welle. Das sind alles Wellen und Schübe, die dazu beigetragen haben, ein riesiges Feindbild zu erschaffen, eine Stimmung zu erschaffen, Abhängigkeiten zu erschaffen einen großen Krieg vorzubereiten. Darum geht's. Diese ganz große Welle, diese ganz große Wehe, die jetzt noch bevorsteht, die wurde durch all diese Dinge mit vorbereitet. Wir haben dann im Jahr, also bedingt durch diesen arabischen Frühling, es ist schon eine Verhöhnung der Menschen, die dort ums Leben gekommen sind, dass es so genannt wird, ja. Arabischer Frühling, ja. Angeblich haben die für Demokratie demonstriert. Es war alles manipuliert und die Länder, gesunde Länder, wie es Libyen zum Beispiel, die sind komplett zerstört worden, ja. Die Menschen sind vor dem Nichts gestanden, sind ermordet worden, Zivilisten sind ermordet worden, die Länder sind zerstört worden, die Infrastruktur, was zur Folge hatte, dass riesige Flüchtlingsströme entstanden sind, die letztendlich auch hier bei uns wieder gelandet sind. Ja. Alles war geplant, natürlich auch um die christliche Kultur durch den Zulauf von diesen ganzen muslimischen Menschen praktisch zu untergraben und zu zerstören. Das sage ich jetzt aber nicht, weil ich jetzt sage, diese ganzen Moslems, die gekommen sind, das sind die Feinde, das sind ja selber Opfer. Das waren ja die ersten Opfer und sind jetzt zu uns gekommen und jetzt werden wir zu Opfern. Im Grunde sind alles Opfer, alle Menschen, weil kein einziger Mensch, weder hier von uns noch irgendwo in Ägypten und was weiß ich wo, will einen Krieg. Den Krieg wollen immer nur ganz wenige, weil sie irgendwelche Interessen haben. Ja? Aber der normale Mensch will keinen Krieg, ist doch klar. Ja? Die Familie, die in Ägypten lebt und in Libyen die und 3-4 Kinder hat, ne, die will auch in Frieden leben und arbeiten. Ja? Genauso wie wir hier. Das wird oftmals vergessen, indem man einfach solche Feindbilder schafft. Ja, also das war natürlich ein massiver, will ich mal sagen, Event, ne, diese ganzen Flüchtlingsströme, die da auf einmal aufgetreten sind. Zeitgleich ist eine große Finanzkrise entstanden, paar Jahre davor, 2008 schon, große Finanzkrise, also das Bankhaus Lehman da, auch alles natürlich manipuliert, das entsteht ja nicht aus Zufall sowas. Und gerade in diesem Finanzbereich, da steckt die Wurzel drin. Ich war einer meiner ersten Vorträge, den ich gemacht habe, damals noch für meine Kunden, war ich noch gar nicht gläubig. Da habe ich meine Kunden eigentlich warnen wollen, ja, dass ihr Geld in Gefahr ist, aufgrund der anstehenden großen Inflation, die man da und massiver Geldschöpfung. Und dann bin ich gläubig, und da wollte es aber keiner wissen, ja, tatsächlich, es wollte keiner wissen. Die Menschen wollen keine schlechten Nachrichten hören. Dann bin ich gläubig geworden, habe den Vortrag dann nochmal gebracht vor Krishna, habe ich zumindest mal ein bisschen Zuspruch gekriegt, weil doch dann tatsächlich ein paar Menschen da waren, die dann sich vorstellen konnten, dass das da tatsächlich eine gewollte, manipulierte Sache ist, ne, die uns in Gefahr bringt. Ja. Und ein paar Jahre später war es ja dann auch so. Und es ist immer noch so. Es ist eigentlich das größte Damoklesschwert, was über dieser Welt schwebt, ist die Verschuldung. Wer in der Schuld ist, ist nicht frei. Und alle Länder sind verschuldet massivst. Ja, massivst. Bei wem? Das ist die große Frage. Ja? Wollen wir jetzt nicht nachgehen. Aber sie sind auf jeden Fall irgendwo bei jemandem verschuldet, bei ihrem Gläubiger. Und dieser Gläubiger kann den Hahn einfach zudrehen, wenn er das will. Und wir sehen das auch in der USA zum Beispiel. Da haben wir ja jedes Jahr dieses Schauspiel, ja, was sich da vor der ganzen Welt abspielt, ja, dass ein Präsident oder die Regierung, die muss immer drum betteln, ne, dass dann die Notenbank jetzt wieder die Schuldengrenze erhöht, ne, damit die überhaupt ihre Staatsausgaben bestreiten können, sprich ihre Menschen bezahlen können. Ja. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn die nicht Ja sagen, dann sind die bankrott, dann sind die insolvent, ja? Dann ist kein Geld da, um die Menschen zu bezahlen. Das hatten wir ja jetzt schon mal. Ja? Das ist kein Spiel und die Menschen nehmen das nicht ernst. Auch die ganzen Analysten, die ganzen Menschen, weil es immer wieder verlängert wird und das ist die große Gefahr. Weil dann denkt jeder, es geht immer so weiter. Es geht immer so weiter. Auch mit den Finanzkrisen, ja, wie oft die Börse ist schon in den letzten 20 Jahren, praktisch kennt die nur einen Weg nach oben. Das ist vollkommen manipuliert, das ist gar nicht normal sowas. Und steht in keinerlei realem Verhältnis zu der Wirtschaftsleistung, die von den Unternehmen erbracht wird. Ja. Die sind Billionen wert, ja. Erwirtschaften zwar auch ein paar Milliarden, aber es steht in keinem Verhältnis. Das ist eine riesige Gefahr, dass es kann jeden Tag, kann das Ding hier über uns zusammenbrechen. Warum ist es noch nicht zusammengebrochen? Weil ein Plan besteht. Ja? Die können, weil es steuerbar ist. Und der Plan, der praktisch jetzt kurz vor der Fertigstellung ist, ist der Plan des Wiederaufbaus. Das ist dieser Great Reset. Ja? So wurde es ja genannt. Das bedeutet ja nichts anderes wie ein Wiederaufbau. Aber wenn ich was wiederaufbaue, muss es ja erstmal zerstört werden. Und solange dieser Wiederaufbau nicht zu 100% unter Kontrolle derer steht, die da an den Schalthebeln sitzen, wird es auch nicht zusammenbrechen. Sobald aber der Tag da ist, dass sie sagen können, wir können es jetzt runterfahren und wir haben dann alles im Griff, dann werden sie es machen. Und dieser Tag ist nicht mehr ferne. Das muss man ganz klar sagen. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Dieser Tag kann theoretisch morgen wahrscheinlich nicht, Samstag, doch, wahrscheinlich wird es ja an einem Wochenende passieren, ja, dann irgendeine Schreckensmeldung kommt und irgendein Auslöser wird sein, ja. Und einer, der jetzt das Potenzial hat, so ein Auslöser zu sein, ist jetzt gerade der Konflikt, den wir im Iran dann zum Beispiel haben, ja. Das ist ein, da geht es um diese finanzielle Bombe, ne, die da praktisch schon, die Zündschnur ist schon angezündet. Wir wissen halt nicht, wie lang sie ist, ne, und wann sie den Zünder erreicht. Und dann wird den Menschen auch, und jetzt kommen wir wieder auf Lukas zurück. Ne, jetzt haben wir Lukas, sagt uns hier der Herr, ja, es wird so sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen sind einfach, machen sich keine Sorgen, vollkommen zeuglos. Die denken, ist alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung im Hintergrund, nichts. Ja, das muss man wissen. Und den Menschen wird dann praktisch vorgegaukelt, dass da irgendwelche Aktionen laufen gegen diese Machenschaften, dass das alles wieder sich im Guten auflöst. Ich will euch nur gerade mal ein paar Beispiele nennen. QAnon, sagt es jemand was? QAnon, ja. Ich sage es mal ein paar Sachen, ja. MAGA, ja, also von Trump zum Beispiel. Kampf gegen den Deep State. Lächerlich. Da kämpft überhaupt niemand. Das ist alles eine reine Show, die da gemacht wird, um die Menschen zu beruhigen. Denn es sind schon viele Dinge eingeleitet worden, aber ist irgendwas zu Ende gebracht worden? Ist irgendwas rausgekommen? Hat sich irgendwas verändert? Hat sich was verändert? John F. Kennedy. Die Akten haben sie damals eingefroren, ja, und versperrt 40 Jahre. Warum? Allein schon das ist ein Unding, ja, dass da keiner nachgucken kann. Da sind sie freigegeben worden, jetzt sind sie wieder eingesperrt. Sind sie wieder zu, glaube ich. Ne? Also es ist nichts rausgekommen. Und da gibt es noch viele, viele Dinge mehr. WikiLeaks, ich habe mal ein paar aufgeschrieben. Dann diese Missbrauchsfälle der römisch-katholischen Kirche, die da immer raufproben. Es sind alles diese großen Institutionen, die letztendlich da auch zu Babylon gehören, zu dem Tier gehören, sowas, wie wir in der Offenbarung haben. Das gehört alles da dazu. Und die werden alle... sind alle angegangen worden in den letzten Jahren, aber das war nur eine Show. Dass die Menschen denken, ah ja gut, jetzt da wird ja was gemacht. Ein weiteres Beispiel, Petitionen. Da werden Petitionen gemacht, tolle Dinge, ne, werden da moniert und so weiter. Tausende von Menschen unterschreiben das. Ich habe auch schon mal das eine oder andere mit unterschrieben. Was passiert? Nichts. Das ist nichts. Das ist einfach nur, dass praktisch diese... dieser Widerstand, der wird kanalisiert in irgendeine Richtung. Ein paar Mal unterschreibe Petitionen, sage, ja, ich habe ja was gemacht, okay, jetzt mal gucken, was da rauskommt. So, und dieses Mal gucken, was da rauskommt, das dauert dann Monate, ja, kommt nichts raus, dann geht es gerade weiter. In der Zwischenzeit läuft es gerade weiter. Der Juncker hat mal damals gesagt, als er EU-Kommissionspräsident war, sagt er, wir bringen ein Gesetz raus, wir bringen eine Änderung, wir veröffentlichen das, dann warten wir ab. Wenn es keinen Widerstand gibt, machen wir immer weiter, bis es nachher fix ist. Und das ist das Prinzip, ja, das, nachdem auch zum Beispiel die sogenannte Fabian-Gesellschaft arbeitet, kennt kaum jemand, aber viele sozialistische Größen und einflussreiche Organisationen sind über diese Fabian-Gesellschaft beeinflusst worden in England. Und die hat sich den Namen gegeben aufgrund eines römischen Kaisers, ja, oder Feldherrn, der hieß Fabian, oder Fabius, und der wurde genannt als der Zögerer. Ne? Das heißt, der ist immer so einen Schritt vor, dann wieder ein halber zurück, wieder einen Schritt vor, wieder ein halber zurück. Also immer langsam hat er praktisch seine Gegner alles zermürbt. Ja? Und das ist das Prinzip, denkt man an die Bundeskanzlerin, ja, Merkel, die arbeitet genau nach diesem Prinzip. Ne? Sitzt einfach da, sagt irgendwas, wenn jemand was dagegen sagt, gibt es ja keine Antwort, ja, macht nichts oder gibt kein Zugeständnis, null, ja, und dann geht es gerade immer weiter, bis es das Ziel erreicht hat. Das war nur ein Beispiel, ja, solcher Politiker gibt es hunderte, auch in anderen Ländern. Ja. Das bedeutet, es wird letztendlich den Menschen, sie werden getäuscht. Das ist eine Form der Verführung, die wir haben, weil sie uns beruhigt, ein sogenanntes Betäubungsmittel. Der Lothar hat mal vor Jahren, ich glaube, das ist schon über 10 Jahre her, in einem seiner schmalen Weghefte, das muss man wieder neu auflegen vielleicht, Betäubungsmittel, ne? 6 Betäubungsmittel, das waren dann geistliche, kommen auch noch dazu, gibt es auch welche. Ja? geistliche Betäubungsmittel. Das heißt, die Menschen sind dann wie betäubt, die nehmen das einfach an, hören gute Nachricht, ah ja, forschen nicht weiter nach, lesen nicht in der Schrift und sind dann einfach gefangen in dieser Meinung, die sie da angenommen haben. Eine Meinung, ja. Eine Lehre, eine falsche Lehre, ist das geprüft worden? Ja? Wie viele falsche Lehren gibt es denn in der Christenheit? Das ist ja, wir sind ja da aus dieser Seite her auch gefährdet. Das sind alles diese Wellen, das sind alles diese Schübe. Aber wir sind noch im Finanzbereich, da wollte ich gerade noch mal weitermachen mit der Corona-Krise, die wir ja alle mitgemacht haben. Und da haben wir es doch gesehen. Ja? Und der Hauptzweck dieser, dieser Lockdowns, ja, zum Beispiel, waren wirtschaftliche Zwecke. Da wurde die Wirtschaft heruntergefahren. Da wurden Millionen von Arbeitsplätzen vernichtet. Da wurden Firmen vernichtet. Da wurde letztlich auch die Basis geschaffen, neues Geld wieder zu produzieren. Billionen sind produziert worden, geschöpft worden, Geldschöpfung. Ja? Und wo ist dieses Geld? Das Geld ist, wird auch teilweise zurückgehalten. Wenn dieses ganze Geld, was produziert worden ist, allein in der Corona-Krise, wenn das in den freien Märkten wäre, dann hätten wir alle schon eine Hyperinflation, und zwar weltweit. Ja? Dann würden wir für einen Kaffee 20.000 Euro bezahlen. Ja, als Beispiel, ja, weil nämlich der Euro nichts mehr wert wäre, ja, oder der Dollar oder wie auch immer. Dieses Geld wird zurückgehalten oder fließt auch dann in solche kriegerischen Ereignisse rein, wie wir sie jetzt haben in der Ukraine, wie wir sie haben im Iran und vielen anderen Stellen auch in der Welt. Dort fließt das Geld rein. Und dann kommt noch dazu wieder eine Welle. Das ist immer so ein Schlag. Ja. Ich muss mir vorstellen, die große Welt, wenn ich die ganze Weltwirtschaft, die ganzen Länder runterfahren will, das ist ja wie ein Riesentanker, ja? Den versenke ich nicht mit einem Loch irgendwo, ne? Da sind mehrere erforderlich, ja? Oder ein Eisberg, ne? Hab's ja auch mal den Fall. Aber und so ist praktisch, müsst ihr euch das vorstellen, jedes dieser Ereignisse ist dann ein Schlag nochmal in den Schiffsrumpf hinein, dass wieder Wasser reinläuft und irgendwann geht das Ding unter. Und da steuern wir drauf zu. Wir dürfen dankbar sein, ja. Gottes dürfen wir dankbar sein für diese langen Jahrzehnte, die wir hier Frieden hatten in dieser Welt. Aber das Blatt wendet sich jetzt, ja. Und wir müssen deshalb vorbereitet sein. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir sagen, das wird sich nicht mehr zum Guten hin wenden. Das ist ja auch die Prognose oder die Prophezeiung von Gott selber. Er sagt ja ganz klar, der Plan wird ihnen gelingen. Deswegen habe ich zum Glauben gefunden, weil ich diesen bösen Plan ja entdeckt habe und dann in der Bibel den auch wiedergefunden habe und dort aber auch die Lösung gefunden habe, weil ich außerhalb der Bibel finde ich keine Lösung. Jesus, ich habe die Wahrheit gesucht, die Wahrheit. Ich habe monatelang, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ja, monatelang hier mein Geschäft praktisch zugemacht. Ich habe mich nur noch mit dieser Geschichte, ich wollte die Wahrheit wissen. Und wer die Wahrheit sucht, wo das in 12 war das, der wird Jesus Christus finden, weil er ist die Wahrheit. Ich war überhaupt nicht, ich hab nicht in der Bibel gelesen, ich war in keiner Gemeinde. Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass es solche Gemeinden gibt, ja, wie ich heute selber in einer bin. Und doch hat Gott die Gnade, mir auch diese Gnade gegeben, ja, weil ich die Wahrheit gesucht habe. Und das macht er, diesen Verheißung hat er nicht nur für mich gemacht, sondern für jeden, ja, weil er sagt, wer suche, der wird auch finden. Nur die Menschen suchen nicht, weil sie denken, ist alles in Ordnung. Ich habe ein altes Prospekt meiner Firma gefunden, habe ich selber geschrieben, damals drucken lassen, ist gar nicht mehr aktuell, da sah ich noch ein bisschen jünger aus, und habe ich reingeschrieben, da war ich noch nicht gläubig, ein Zitat in der Ansprache. Eines Tages wird alles gut sein. Das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung. Das ist unsere Illusion. Das hat ein gottesfeindlicher Mensch gesagt, der Voltaire. Ja, wir wissen ja, dass der also gegen Antichrist war im Grunde. Aber er hat recht. Ne? Heute ist alles in Ordnung. Das ist diese Illusion, die Millionen, Abermillionen von Menschen haben und auch viele Christen. Und deswegen ist es heute so wichtig, dass wir darüber reden, wie wir uns von dieser Illusion befreien. Wir wollen nicht schwarz malen, ja? Im Gegenteil. Ja? Aber wir müssen das nüchtern betrachten. Und deswegen lesen wir jetzt zusammen auch nochmal die dritte Stelle, die ich jetzt hier zu diesem Thema dann auch rausgesucht habe. Und zwar, die steht im 1. Thessaloniker Brief, wer mitlesen möchte, 1. Thessaloniker, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Es ergänzt es jetzt das Ganze und führt uns dahin, ne, dass wir auch sehen, okay, wie reagieren wir jetzt auf diese Dinge. Ich habe ja jetzt nur ein paar anreißen können, sonst müssten wir ja hier fünf, sechs Stunden sitzen. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, schreibt Paulus an die Thessalonier. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis. Ihr aber, Brüder, das sind auch wir gemeint jetzt, ja? Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Also hier spricht Paulus ganz klar aus, dass wir sagen, wir brauchen hier keine Angst zu haben. Wir wissen, dass der Herr, er kommt, wir dürfen ihn erwarten jeden Tag. Und damit ist auch die persönliche Erscheinung und Erwartung gemeint. Ja, ich habe immer viel von irgendwelchen Entrückungen und so weiter geredet, ja. Aber es geht doch darum, dass ich dem Herrn, dass ich bereit bin, dem Herrn zu begegnen, auch wenn ich nachher hier tot von der Treppe falle, ja. Oder heute Morgen früh nicht mehr aufwache. Ich muss dem Herrn begegnen. Bin ich bereit? Bin ich bereit, dem Herrn zu begegnen? Darum geht es. Wir sind nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils. Und er spricht auch hier, wie in Epheserbrief, die Waffenrüstung nochmal an. Ja? Wo er dann hier schreibt, ich glaube, den 2. Thessalonicher hat er sogar früher geschrieben. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Also das heißt, wenn wir jetzt darüber reden, wie bereite ich mich vor auf das, was da kommt, auf die nächste große Welle, ja? Vielleicht kommen erstmal noch ein paar kleine, aber vielleicht kommt dann auch die große Wehe, kann direkt morgen beginnen. Ja? Das wissen wir nicht. Sind wir dann vorbereitet? Und dann müssen wir wissen, was ist da die Voraussetzung dazu? Eine weitere Voraussetzung ist, dass wir wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Jetzt gehen wir mal in die Waffenrüstung kurz rein, in den Epheserbrief. Auch das ist ja ein ganz wichtiger Abschnitt, der ja schon hier auf der Konferenz schon öfters mal gepredigt wurde, aber den müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Ja? Es bringt nichts, wenn wir das mal vor 5 Jahren gehört haben und denken, ja gut, gibt es ja auch noch so eine Waffenrüstung. Ja? Sondern ich muss es ja jetzt wissen. Und ich lese es aber erstmal nur die ersten 3 Verse, bevor es dann in die einzelnen Waffenkategorien da reingeht. Weil das ist auch wichtig. Da heißt es nämlich, zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn. Also Epheserbrief 6, Vers 10, lese ich jetzt. 10, 11 und 12. Epheser 6, 10 bis 12. Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht in unserer Stärke. In der Macht seiner Stärke. Es ist ganz wichtig, dass man da wirklich jedes Wort auch berücksichtigt. Wir selber können nichts tun, sondern wir brauchen den Herrn Jesus. Er ist derjenige, der diesen Feind ja schon besiegt hat. Und wenn wir zu ihm gehören und in ihm bleiben, dann gehören wir zum Sieger, auch wenn um uns herum trotz alles zusammenbricht und wir selber vielleicht sterben müssen. Aber wir sind beim Herrn. Wir haben ewiges Leben, die Verheißung, die er uns gegeben hat. Also deswegen schreibt er auch hier, letztes Mal, die Brüder, seid stark in dem Herrn, der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, nicht nur den Helm des Heils. Ja? Die ganze Waffenrüstung müssen wir anziehen. Nicht nur den Brustpanzer. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn da sehen wir ja, wer ist der Feind? Der Teufel ist es. Der ist es, der diesen bösen Plan hat. Der ist es, der Menschen benutzt, ja, um solche Kriege zu machen. Der ist der eigentliche Feind, den wir haben. Menschen sind nicht unsere Feinde. Und in Vers 12 dürfen wir das dann nochmal bestätigt bekommen, da heißt es nämlich, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalten, nämlich mit den Herrschern der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern im Himmel. Das muss uns klar sein, dass es ein geistlicher Kampf ist. Wir haben als Nachfolger Jesu mit den irdischen Kämpfen, mit Waffen und Kriegen nichts zu tun. Das will ich nochmal ganz klar sagen. Und auch wenn jetzt irgendjemand denkt, dieser Trump ist einer von den Guten, der ist einer von den ganz Schlimmen. Ja? Also es kann doch wirklich nicht wahr sein. Jetzt veröffentliche ich ja noch blasphemische Bilder, er selber als Jesus und so weiter. Also ich bitte euch, ne, also wenn ich jetzt ein Nachfolger Jesu bin, ja, dann kann ich von so einem Menschen, den beachte ich gar nicht. Ich kann doch nicht noch zujubeln, so wie es die amerikanischen Christen teilweise machen, wenn irgendwelche Menschen umgebracht werden. Ja? Egal welche das sind, ob das jetzt Moslems sind, Iraner, Palästinenser, Israelis, egal wer das ist. Er kann doch nicht noch jubeln, wenn irgendein Mensch umgebracht wird. Wir folgen Jesus Christus nach und er ist der Friedefürst. Und was sagt er? Liebe deine Feinde. Und wenn ich das ernst nehme, wenn ich bibeltreu bin und das ernst nehme, was Jesus Christus sagt, dann kann ich mir niemals dafür klatschen, wenn ein anderer Mensch umgebracht wird. Und wenn der noch so böse ist. Das weiß ich doch gar nicht. Ja? Also vielleicht weiß ich sogar, dass er böse ist, aber es ist Gottes Geschöpf und ich kann niemals eine Zustimmung geben, dass ein anderer Mensch getötet wird. Wir haben jetzt gerade im Januar hatten wir eine schöne Ausstellung, nicht bei uns in der Gemeinde, aber in der Gemeinde in Weingarten, wo wir auch einen Verlag haben, der Mennonitenbrüdergemeinde, haben so eine Täuferausstellung gemacht. Und die Täufer damals, das waren diejenigen, die auch heute noch Waffen und wehrloses Christentum praktizieren. Die haben nie eine Waffe in die Hand genommen. Und dann dürfen wir uns mal erinnern, was der Herr Jesus gemacht hat, als der Petrus bei der Festnahme dem Malchus das Ohr abgeschlagen hat mit seinem Schwert. Ja, hat er ihn sofort zurückgepfiffen und hat diesem Malchus, der ihn festgenommen hat oder festnehmen will, dieses Ohr wieder geheilt. Ja? Und auch im Alten Testament lesen wir, dass Gott ganz klar sagt, durch das Schwert, ich werde durch meinen Geist den Sieg erringen, nicht durch das Schwert. Ich glaube, in Micha steht es. Das habe ich jetzt nicht die genaue Stelle da. Durch den Geist werde ich siegen, nicht durch das Schwert. Und in Offenbarung können wir auch lesen, wer mit dem Schwert tötet, der wird auch durch das Schwert getötet werden. Das ist nicht unsere Waffe, dieses Schwert, also diese Waffe, die andere Menschen tötet, sondern wir haben einen geistlichen Kampf zu machen und für diesen müssen wir vorbereitet sein. Und wir dürfen nicht zugucken, dann wie irgendwelche Mörder dann in meinen Augen ein Land das andere da überzieht mit irgendwelchen, egal welches das ist, mit irgendwelchen Bomben und irgendwelchen Menschen umbringt. Und dann noch Zivilisten, Kinder, Frauen, Zivilbevölkerung, die gar nichts dafür können. Das kommt ja noch dazu. Also das dürfen wir auf gar keinen Fall gutheißen. Die Basis, wenn wir jetzt in die Vorbereitung gehen, die Basis, die zu allem ist dieses Bewusstsein, dass ich als Nachfolger Jesu Christi auch ein Friedensbringer bin. Auch darauf liegt doch der Segen. Denken wir nochmal an die Seligpreisungen in der Bergpredigt. Ja, dass die Friedfertigen werden das Land erben, ja, heißt es dort, und viele andere Dinge. Darum geht es. Wir können doch nicht selber irgendwelche irdischen Kriege hier tun und auch nicht befürworten. Auch wenn ich es befürworte, bin ich genauso mitschuldig. Niemals dürfen wir das tun. Was wir dagegen tun sollen, ist, dass wir eine Liebe zur Wahrheit entwickeln. Habe ich jetzt gerade vor 4 Wochen auch einen größeren Vortrag dazu gehalten. Die Liebe zur Wahrheit. Ich möchte euch nochmal ganz kurz auch diese Stelle vorlesen. Liebe ist ein Kennzeichen natürlich eines Nachfolgers Jesu, ist aber kein Kennzeichen vom Herrn Jesus selber. Gott ist die Liebe, aber auch die Wahrheit. Und wir sollten eine Liebe zur Wahrheit entwickeln, dass wir nicht alles, was uns da vorgesetzt wird in der Zeitung, durch Nachrichten und so weiter, dass wir gerade alles annehmen, was die da sagen. Das sind alles ungläubige Leute, antichristlich gesinnt. Da kann einer noch 5-mal mit der Bibel rumwinken. Da können wir es doch nicht so einfach in das Licht führen lassen. Ja? Das kann ja jeder machen. Nur weil ich jetzt den Koran hochhebe, bin ich ja noch kein Moslem. Ne? Das ist doch genau das Gleiche. Ja? So einfältig dürfen wir doch gar nicht sein. Leider ist das amerikanische Volk da sehr einfältig. Also nach meiner Wahrnehmung. Ja? Und die Deutschen inzwischen leider auch. Ja? Das ist eine Erziehungssache. Ne? Das ist aber, ich mache jetzt da keinem einen Vorwurf, sondern das sind ja, die Menschen sind ja durch Propaganda verführt über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Aber die Wahrheit, die in der Bibel steht, die Wahrheit ist Jesus Christus, kann auch diese vollkommene Verblendung durchbrechen und öffnen, ein Licht hineinscheinen lassen in den Menschen. So ist es auch mir doch auch gegangen. Ja? Ich muss halt ein gesundes, kritisches, würde ich mal sagen, und nüchternes Verhältnis entwickeln, ja, zu allem, vor allem was Politik betrifft, was in der Zeitung steht, was in der Presse ist, ja, und was mir irgendwelche Leute erzählen. Ich kann mir das ja anhören, ich höre mir auch alles an. Ich höre mir es an und dann prüfe ich es. Ich habe schon so oft gesagt in meinen Vorträgen, das Allerbeste war, dass ich, als ich gläubig geworden bin, dass ich die Bibel hatte. Ich habe doch selber keine Ahnung gehabt, so muss ich sagen. Ich habe die ja gar nicht gelesen mein ganzes Leben. So, und nur weil ich dann jetzt wiedergeboren war und hatte den Geist Gottes, habe ich die Bibel ja noch lange nicht verstanden. Ich habe sie erst mal lesen müssen. Und ich konnte alles prüfen, was mir irgendjemand gesagt hat. Wenn der Lothar irgendwann damals 2012 eine Predigt gehalten hat, habe ich ihn heimals erst mal geprüft. Zum Beispiel, ne? Jetzt. Ich habe das einfach ernst genommen, was in der Bibel steht, ja, auch genau mit den Frauenpredigten, habe ich ja schon oft gesagt. Ja, ich habe noch nie eine Frauenpredigt gehört, noch nie. Steht doch in der Bibel, dass eine Frau nicht predigen soll. Also warum soll ich es dann anhören? So einfach ist das manchmal. Ja? Das ist für mich immer das einfachste Beispiel. Ne? Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich bin der Frauenfeind oder was, aber es steht in der Schrift und ich habe das so angenommen und so mache ich das auch. Ja? Und in der Schrift steht auch, ja, liebe deine Feinde. Das ist natürlich nicht einfach. Ja? So, was bedeutet das? Muss man ja nachforschen. Und da steht auch, dass wir nicht, du sollst nicht töten. Ja? Die Gebote gelten immer noch. Man kann nicht sagen, ja, töten ist nicht gleich morden und so weiter, was da also manchmal als Ding. Selbst bei Notwehr, wenn mich jemand direkt angreift, ist es also äußerst, ist es immer noch zu überlegen, ja, ob ich jetzt jemanden töten kann. Wenn ich es aus Versehen mache, weil ich jetzt dem wegstoße und der fällt hin und bricht sich das Knick, dann war es ja aus Versehen. Dann wollte ich ihn ja nicht töten. Ja. Aber wenn ich eine Waffe ziehe und schießen habe, dann war es eindeutig ein Mord. Ne. Auch wenn ich eine Verteidigungsposition habe. Ne? Ja, genau. Ja, man kann sich schon wehren. Das heißt nicht, dass man sich gar nicht wehren soll. Ja? Aber es darf nie mit dem Hintergedanken sein, dass ich den jetzt umbringe. Genau, jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Was wollt ihr jetzt? Also, Liebe zur Wahrheit war es, genau. In 2. Thessalonicher 2, das müssen wir uns dann nochmal mal lesen. Zweiter Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 10 bis 12. Da geht es darum, dass dann letztendlich auch der Antichrist kommt, ja? Derjenige, der uns verführt, derjenige, der auftritt, der Mensch des Verderbens und so weiter. Aber das gilt ja nicht nur da. Da heißt dann, ihm, dessen Ankunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei Kräften und Zeichen und Wundern der Lüge. Und dann ab Vers 10. Und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet würden. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie der Lüge glauben. Gott wird ihnen dann diese Irrtümer senden. Aber jetzt kriegen wir noch die Irrtümer von dem Feind gesendet. Ja? Aber wenn Gott mal Irrtümer sendet, dann ist vorbei. Ja? Dann wird Gott ihnen darum wird Gott ihnen kräftige Irrtümer senden, dass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Das ist ein ganz ernster Text. Die Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Also das gehören auch die dazu, die das beklatschen, wenn einer ungerecht ist. Ja? Die dann nichts machen, die da zugucken, ja? Die ihre Freude noch haben teilweise, ne, an solchen Dingen. Diese Menschen wird Gott richten. Die Liebe zur Wahrheit rettet uns also. Das sehen wir hier. Ja? Sie hätten gerettet werden können, wenn sie die Liebe zur Wahrheit gehabt hätten. Aber sie hatten sie nicht. Die Liebe zur Wahrheit ist die Basis für alle Vorbereitung, geistlich oder auch, wenn es nur eine irdische Vorbereitung ist. Die Liebe zur Wahrheit ist die Basis, die wir als eine der obersten Eigenschaften haben sollten, ja, gerade jetzt in dieser Zeit. Sie wird uns helfen, die Wahrheit auch zu erkennen. Und der Jesus selber sagt, ja, wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Menschheit ist hier versklavt, immer noch vom Satan, von den Bösen, von diesen Mächten, über die wir eben gelesen haben, sind die Menschen versklavt. Und Jesus Christus, und sie können nur aus dieser Versklavung frei werden, indem sie zum Herrn Jesus finden. Nur Jesus kann frei machen. Jesus macht frei. Nichts sonst. Keine Regierung, kein Krieg, kein Millionengewinn, Erbschaft oder was auch immer. Das macht uns alles nicht frei. Nur Jesus Christus macht uns frei. Und das frei heißt, dass ich das ewige Leben habe. Frei heißt, dass ich auch, wenn ich sterbe, wenn ich im Gefängnis bin, so wie Paulus, dass ich dann trotzdem ein Lied singen kann. Ja? Und dass ich trotzdem froh sein kann. Weil ich freue mich ja nicht, dass ich im Gefängnis bin, sondern ich freue mich, dass der Herr mich freigemacht hat, dass ich zu ihm gehöre. Das ist die Freude, die ich habe. Ja? Und durch diese Freude, durch diese Liebe zur Wahrheit, die dadurch auch praktisch dann bezeugt wird, sind ja schon hunderte, tausende Menschen zum Glauben gekommen, weil sie so ein Zeugnis gesehen haben, schon bei den ganz frühen Christen, die gestorben sind, die nicht dem Kaiser eine Kerze angezündet haben, sondern die gesagt haben, nein, das machen wir nicht, wir haben einen Herrn, einen König und unser König heißt Jesus Christus. Und dann sind sie getötet worden, ja. Und so ist es auch heute noch, ja, wenn sie in den arabischen Ländern kommen und sagen, konvertier zum Islam, sonst erschieße ich dich. Dann machen die nichts. Dann werden sie tatsächlich getötet, ja. Aber sie haben trotzdem ja ewiges Leben. Das ist das, was wir haben, ja. Auch wenn wir sterben, ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt der Herr Jesus, ja. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Darum geht's. Jetzt haben wir schon 10 nach. Ich wollte noch mal ganz kurz anmerken, mir wurde ein internes Papier zukommen lassen, vielleicht kennt es auch jemand, ich weiß nicht, ob es jetzt so geheim war, und zwar vom ökumenisches Rahmenkonzept der evangelischen katholischen Kirche. Ja, ich will euch jetzt nicht da zur Ökumene bringen, sondern ich lese gerade mal vor. Und zwar habe die ein Konzept entwickelt, ich habe das jetzt bekommen per Mail, 26 Seiten, ausführlichste Anweisungen für Mitarbeiter der jeweiligen Kirchen im Kriegsfall. Also das heißt, das ist ein internes Papier. Ich will gerade mal kurz den Eingang vorlesen, also gerade am Anfang, die ersten paar Worte. Da heißt es da, nach Gesprächen mit den Vertretern der Bundeswehr sowie des Zivil- und Katastrophenschutzes soll der Schwerpunkt auf den Bündnisfall gelegt werden. In diesem Fall finden in Deutschland keine direkten Kampfhandlungen statt. Also das wäre dann, wenn Deutschland im Krieg ist, ne, aber hier findet keine Kampfhandlungen statt. Allerdings könnte es zu Angriffen auf die kritische Infrastruktur, Cyberattacken, Sabotage und Terrorakten kommen. Also ist ja gut, ne, dass die sich da machen. Das ist nicht falsch verstehen jetzt. Ne? Im Bündnisfall wäre die Hauptfunktion Deutschlands in einer logistischen einer logistischen Drehscheibe sein. Das heißt, durch Deutschland wird militärisches Material und Personal transportiert. Gleichzeitig werden Verwundete und Gefallene nach Deutschland zurückgebracht und von hier aus weiter transportiert. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sollte von einer hohen Zahl an Verwundeten und Gefallenen ausgegangen werden. Bereits Wochen oder Monate vor dem Beginn der Kampfhandlungen kann es in Deutschland zu logistischen Aktivitäten kommen, die auch der Bevölkerung den Bündnisfall vor Augen führen. Im Bündnisfall wird ein Großteil der deutschen Soldatinnen und, Soldaten im Kampfgebiet ihren Dienst tun. Dies bedeutet für die Militärseelsorge, dass auch ein Großteil der Militärgeistlichen die deutschen Truppen begleitet. Zu den genannten logistischen Herausforderungen kommen Belastungen durch Fluchtbewegungen von Ost nach West hinzu. Und so weiter. Das ist die Basis, ja, und dann habe ich praktisch ein Konzept entwickelt, was ist es, wenn sowas eintritt. Ich meine, Es ist erstmal gut, ne, dass es sowas überhaupt gibt, ja, weil wenn es so ein Krieg wäre, ne, sind die Menschen auf Hilfe angewiesen. Ja. Nur wollen wir uns auf die katholische Kirche verlassen jetzt. Ja. Und die römisch-katholische Kirche und die evangelische Kirche, das sind Staatskirchen. Ja. Und es, in dem Pamphlet steht es ja auch drin hier, also in diesem Plan, Entschuldigung, Pamphlet will ich jetzt sagen, weil es ist ja auch, aber es ist eine reine soziale Geschichte. Ja. Weil diejenigen, die da in den Kirchen den Menschen helfen, die helfen ihnen, ja, die helfen ihnen, gesundheitlich. Aber da wird kein Mensch zu Jesus Christus geführt. Versteht ihr? Weil sie ja selber nicht gläubig sind, weil sie selber keine Nachfolger sind. Deswegen müssen wir in unseren Gemeinden, also wir als Nachfolger Jesus, wir brauchen auch einen Plan. Die haben schon einen, ja, weil es halt von staatlicher Seite im Grunde vorgegeben ist. Es gibt nämlich noch weitere Pläne. Ein Operationsplan Deutschland findet man unter dem Namen auch bei Wikipedia, Operationsplan Deutschland, ja, einfach mal nachgucken. Oder nationale Sicherheitsstrategie, da habe ich auch eine Beschreibung gefunden und die nimmt auch Bezug auf die Agenda 2030 zum Beispiel. Also wir sehen, es ist alles schon in Planung und das haben wir auch in der Corona-Pandemie ja auch gesehen, dass alles schon im Grunde im Vorfeld geplant war und instruiert war. Da waren schon diese Strukturen da, dass alles entsprechend geleitet werden kann und dass alles entsprechend auf alles reagiert werden kann. Was haben wir für Strukturen? Wenn heute sowas passiert, wir haben damals angefangen in unserer Gemeinde, ja, dass wir dann relativ schnell, wo dann rauskam, es gibt da Lockdowns und die Gemeinde müsse zu sein und so weiter. Wir haben Hauskreise gemacht, ja, 10 Stück, glaube ich, ja, mit 10 Brüdern, wo wir dann eingeteilt haben, je nach Wohngebiet, ne, dass die Menschen da zusammenkommen können. Das ist was wir auf jeden Fall machen müssen. Die wichtigste Vorbereitung auf einen solchen Krisenfall, auf einen solchen Krieg, in den wir hineingezogen werden, auf einen Energieschock, ne, auf einen Cyberattacke, wo alles platt liegt, ja, das ist alles real. Oder dann eben der große Zusammenbruch vom Geldsystem. Sind wir darauf vorbereitet? Und dann geht es jetzt nicht nur darum, dass uns dann gut geht, ne, dass ich selber mir vielleicht, weil ich viel Geld habe, einen Bunker unter mein Haus baue und mich da dann rein verkriechen kann. Das war nur ein Beispiel. Ne. Nein, darum geht es nicht. Das Wichtige ist, dass wir vorbereitet sind, auch finanziell, auch mit Nahrungsversorgung, mit allem, was dazugehört, dass wir auch anderen Menschen, die von dem gar keine Ahnung haben, ne? die vollkommen sorglos da vor sich hinleben, auch Geschwister in unseren Gemeinden, ja, die sind komplett überrascht dann, ja, die brauchen dann als allererstes diese Hilfe. Also das heißt, wir, die wir es wissen, sollen es ja einmal machen, damit wir stabil sind, weil nur wenn wir stabil sind, wenn wir nicht vorgesorgt haben, kann ich auch keinem anderen helfen. Das sollte im Vordergrund stehen. Ja, das ist auch das, was die jetzt dieses ökumenische Konzept da vorsieht. Also ihr seht, ne, der Staat zeigt da schon vor und wir wollen ja nicht, dass die Menschen dann zur Kirche rennen und sich dort dann praktisch denken, ja, alles ist gut, ne, und gar keinen Gedanke daran verschwenden, dass sie vielleicht sich bekehren sollte zum Herrn Jesus hin. Weil das kriegen sie dort nicht mit. Ja. Und gerade dann, wenn die Not groß ist, ja, dann müssen wir auch präsent sein. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind Zeugen. Wir sollen Zeugen sein. Und in so einem Fall können wir was bezeugen. Wir wissen es jetzt. Ja? Wir müssen es nur verarbeiten, jeder einzelne von euch. Ja? Ich habe das in der Deutlichkeit noch nicht so gehört. Ja? Aber das Ding kann am Montag passieren. Ja? Das kann auch noch 2 Jahre so jetzt vor sich hin wabern. Aber eigentlich viel länger nicht mehr. Und die Agenda heißt 2030. Und jetzt haben wir 2026. Ja, und es deutet viel darauf hin, dass schon nächstes Jahr, also im Jahr 2027, werden zum Beispiel die ganzen Geldwäschegesetze, alles was in Bezug auf Geld passiert, extrem verschärft. Ja. Also es ist wichtig, dass man auch in diesem Bereich, ja, sich flexibel stellt, so gut wie es geht. Ja. Der eine mehr, der andere weniger. Weil dann kann ich auch helfen. Ja. Wenn ich mein ganzes Geld auf irgendeinem Sparkonto liegen habe oder bei irgendeiner Bank, dann machen die den Laden dicht und dann ist fertig. Das heißt noch nicht, dass es weg ist, ne? Aber ich komme nicht hin. Es geht um die Verfügbarkeit. Ja? Ich muss einen Zugriff haben. Ja? Auch Nahrungsmittel. Das steht ja schon im Grundgesetz, ja? Dass man vorgesorgt haben sollte, jeder private Haushalt in Deutschland sollte für 3 Wochen überlebensfähig sein, wenn irgendwelches Ding. Das steht schon seit 20, 30 Jahren im Grundgesetz drin oder noch länger. Ja? Also das ist jetzt nichts Neues. Aber ich sage eher, man braucht 3 Monate. Ich war jetzt gerade in Afrika gewesen. Dort haben wir dann auch, ich weiß ja auch nicht, die sind ja auch abhängig, ne, von diesen ganzen Zulieferern, Logistikketten. Dort haben wir auch, habe ich jetzt auch Sachen eingekauft und die mal, sind ja gar nicht gewohnt dort, ne, aber die denken ja selber auch nicht dran. Die leben ja von Tag zu Tag, die Menschen dort, ja. Aber wenn wir dort was machen wollen, dann müssen wir auch da ein Beispiel sein. Ja? Also da habe ich dann für 3 Monate schon mal vorgesorgt, ja? Dass da zumindest mal Reis und so ein bisschen notdürftig, dass wir uns ernähren können, sagen wir mal. Ne? Also, und das müssen wir hier natürlich genauso tun. Ja? Leider ist die Zeit jetzt schon wieder fortgeschritten. Ich könnte natürlich jetzt noch viel sagen. Ich werde auch morgen Abend nochmal auf das Thema kommen, aber es ist nicht, was die Vorbereitung betrifft, sondern eher, was die Kriege und die Hintergründe und so weiter betrifft, dass man da auch nochmal vielleicht sensibilisiert wird, wie weit ist das eigentlich alles schon vorangeschritten, weil die Masse des Volkes, und da gehören wir alle dazu, die wird bis zum letzten Tag im Unklaren gelassen. Und erst dann kommt über irgendein Wochenende kommt dann irgendein Notstandsausruf oder irgendwas. Ne? Und dann wäre Sache geändert, sofort ganz schnell viele Sachen, weil das jetzt alles schon vorbereitet ist. Das sind dann alles nur noch per Knopfdruck, ja, zu machen. Deswegen macht euch da Gedanken drüber. Das wichtigste Thema ist, dass man selber vorbereitet ist, dass wir selber die Beziehung zu unserem Herrn haben, dass wir gegründet sind im Wort, dass wir auch Schriften haben. Ja? Also ich brauche nicht nur Essen oder Geld, sondern ich brauche auch Schriften. Wenn sowas eintritt, dann sind die Logistikketten unterbrochen. Wie will ich jetzt meinem Nachbar Bibel geben, wenn ich keine habe? Ich kann keine mehr bestellen. Ja? Also wir vom Verlag können euch dann gar keine mehr schicken, weil es nämlich gar nicht, weil nämlich die Post gerade zu hat, ne, sag jetzt mal. Ja. Also, oder Traktate, ja, Sachen, die ich jetzt weitergeben muss. Das sind alles Dinge, die, für die Gemeinde ist das wichtig. Ja. Die alten Geschwister in der Gemeinde, die heute schon abgeholt werden müssen mit dem Auto, ja, macht ja bei uns die Jugend, wir haben gar nicht so viel. Aber es gibt ja viele Gemeinden, die viele ältere Geschwister haben. Ja, ja, da gibt es halt kein Auto mehr. Dann ist vielleicht gerade autofreier Tag oder Verbot, ne, oder es gibt einfach kein Benzin, ne. All diese Dinge, ja, das hatten wir ja jetzt schon, wir sind doch schon mittendrin. Scheinbar scheint es keiner zu merken. Ja. Und das ist eine große Täuschung. Ja. Und da müssen wir einfach, deswegen war jetzt der Sinn dieses Vortrages, dass man so ein bisschen wachrüttelt, ja, und zum Nachdenken anregt und dann auch das Allerwichtigste, selber diese geistliche Zurüstung für sich selber hat, dann für Geschwister. Das ist das Allerwichtigste. Und der nächste Punkt ist dann, dass wir Gemeinschaften bilden, kleine Gemeinschaften, vielleicht 5, 6 Leute in eurem Umfeld. Nicht jeder ist ja dafür dann ansprechbar. Viele sind ja, ne, die Noah-Lästerer, ne, sage ich jetzt mal, die sind Kabiere. Aber Geschwister, die sich zusammenschließen, ja, regional, und dass, wenn sowas eintritt, dass man dann auch einen Plan hat, dass er weiß, mir hat das damals so gemacht, ne, wenn alles zusammenbricht, kein Telefon mehr, nichts mehr, haben wir gesagt, dann gibt es einen Treffpunkt da an unserem damaligen Büro. Ne, da waren wir so 10 Leute, mein Hauskreis, haben gesagt, einen Tag später treffen wir uns um 15 Uhr dort. Dann weiß man, okay, da kann ich hinkommen, in irgendwie, da finde ich dann meine Geschwister, ne, oder in der Gemeinde selber, im Gemeindehaus oder wie auch immer. Ja. Das ist mal der erste Schritt. Ja. Also das ist unsere Aufgabe, vorbereitet zu sein auf diese nächste große Wehe. Vielleicht ist es die letzte. Und wenn der Herr Jesus kommt, dann ist alles gut. Ja? Dann dürfen wir uns freuen. Aber wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Ja? Auch nicht durch falsche Lehren von irgendeiner Vorentrückung, die dann sagt, erst kommt mal die böse Zeit, da kommen wir gar nicht rein. Das ist eine Täuschung. Ja? Wenn es dann nachher so ist, ich glaube es nicht dran und es gibt auch für mich keine biblische Beweise dafür, dann ist auch gut. Ja? Aber ich kann doch nicht hergehen und kann das einfach annehmen, ja? Und nachher ist es nicht so. Das war ja vor dem Zweiten Weltkrieg auch nicht so. Gab es die Lehre auch schon. Und im Ersten Weltkrieg war es auch nicht so. Da haben die Leute das aber auch gedacht. Also nur als Warnung. Ja? Einfach nüchtern sein, wachsam sein und als Eventualität immer auch noch andere Dinge mit einbeziehen. Ja? Vielleicht ist es dann doch nicht so, wie ich es vielleicht gerade gern hätte. Ja? Was mache ich dann? Darum geht es. Der Herr Jesus wird uns helfen. Wir können gestärkt sein durch ihn, so wie es Paulus auch geschrieben hat. In seiner Stärke können wir das überstehen. Und das wollen wir mitnehmen. Und wir können gerne noch dann auch im Nachgang, ich bin ja noch da, Fragen auch beantworten. Und möchte aber jetzt dann abschließen für heute. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, wir kommen zu dir im Namen deines lieben Sohnes Jesus Christus und wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir hier sein dürfen, dass wir hier diese Möglichkeit haben, uns auszutauschen, Gemeinschaft haben dürfen, vor allem auch mit dir, aber mit unseren Geschwistern, Herr. Rüste du uns aus, Herr, stärke uns in unserem Inneren, dass wir ja, gestärkt sind, dass wir hinausgehen dürfen, auch in unsere Gemeinden und dort ein Zeuge sein dürfen, Herr, für dich und auch ja, unsere Geschwister mitnehmen und dass wir ja, in deinen Dienst hineintreten dürfen, auch wenn die Zeiten schlimm werden. Lass uns vorbereitet sein, Herr. Lass uns vor allem geistlich stark werden und sicher werden und lass uns auch, schenk uns auch die Freude, die wir haben in dir, bei allem Ungemach, was da draußen passiert, so dürfen wir uns doch freuen, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du derjenige bist, der alles in seiner Hand hält. Amen. Amen.